Blue Screen, der Tech-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blue Screen, eurem Lieblings-Tech-Podcast. Ich freue mich, heute mal wieder ein Interview mit einem unserer Partner zu haben. Mit uns zusammen hier heute in der Session ist der Florian Wojtek, Senior Manager Pre-Sales Bereich DACH von Barracuda. Und ich würde sagen, Flo, stell dich doch am besten einfach noch mal kurz selber vor und erzähl uns so ein bisschen, was tust du denn bei der Firma Barracuda genau?
Ja, sehr gerne. Ja, danke Alex für die Einleitung. Ja, also ich bin schon ziemlich lange bei Barracuda, seit knapp 14 Jahren, komme dort aus dem Pre-Sales-Bereich, leite mittlerweile das Team, also schon seit 3 Jahren, für die Region DACH. Habe dort ein paar Pre-Sales-Engineers in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz sitzen. Ja, mache aber selber auch noch relativ viel technisch, Präsentationen, Events, bin bei Kunden unterwegs, Installationen, POCs. Also die komplette Bandbreite vom Pre-Sales-Teil mache ich immer noch. Ja, so viel zu mir.
Dankeschön dafür. Ja, wir hatten uns ja letztes Jahr auf der ITSA in Nürnberg auf eurem Stand ganz spontan eingefunden, weil ich da mit meiner Kamera und meinem mobilen Mikro unterwegs war. Und dann hatte ich euch ja auch mal ganz kurz interviewt, so zum Stand der Dinge, wie die Messe so gelaufen ist. Und dabei kamen wir dann im Nachgang eben auf das Thema, Mensch, ihr wart eigentlich noch nie bei uns im Podcast. Und ja, deswegen reden wir beide heute auch so miteinander. Was mich natürlich immer sehr freut, dass einfach auch mal die Partner zu Wort kommen. Wer den Podcast schon länger hört, weiß, wir haben hier Menschen aus dem Bereich IT-Security, die halt als Pentester unterwegs sind, als Whiteheads, Red-Teamer. Wir haben auch Kunden immer wieder da. Aber ich möchte halt auch gerne den Herstellern auch die Möglichkeit geben, einfach hier unserer Hörerschaft ein bisschen was zu erzählen darüber, was denn dieser jeweilige Hersteller so tut und wo denn vielleicht da so die Vorteile auch entsprechend liegen. Barracuda war ja schon mal tatsächlich hier zu Gast, damals in Form vom Wolfram Schwarz. Da hattet ihr auch in unserem Podcast tatsächlich uns was zum Thema, ich glaube, es war Cloud Security erzählt, aber das ist schon sehr, sehr lange her, so die graue Vorzeit von Blue Screen. Da ist in der Zwischenzeit natürlich eine ganze, ganze Menge passiert. Und ich glaube, das, was für unsere Zuhörer am meisten von Interesse ist, ist so dieses Thema, dieses Buzzword SASE. Das hat man jetzt öfter gehört in den letzten Monaten, mittlerweile Jahren. Also Secure Access Service Edge. Und ich glaube, das kannst du uns sogar tatsächlich relativ gut erklären. Worum geht's denn da eigentlich, was dieses ganze Thema SASE angeht? Und ja, vielleicht können wir das ja mal so als ersten Opener tatsächlich jetzt hier benutzen. Erzähl uns doch mal, was ist denn SASE überhaupt?
Ja, SASE, schweres Stichwort, kommt im Moment überall vor. Jeder Hersteller hat eine Lösung dafür. Eigentlich ist das Ganze ja geprägt von Gartner, gibt es ein paar Jahre mittlerweile. Und es ist eigentlich eine Kombination aus Netzwerk und aus Security, einfach um beide Themen miteinander zu verbinden. Und ein wichtiger Bestandteil von diesen beiden Lösungen, die miteinander verbunden sind, ist das Thema Cloud-Architektur. Also es bedeutet, beide Lösungen sollen innerhalb von einer Oberfläche gemanagt werden und über eine Cloud-Oberfläche. Ja, und dann kommen halt natürlich verschiedene Lösungen zum Tragen, die damit drin sind, wie zum Beispiel Zero Trust Network Access, also Ersatz von VPN, dann eben SD-WAN, wie vernetze ich meine Standorte. Das Ganze soll möglichst einfach und flexibel sein. Also da gibt es dann viele verschiedene Schlagworte, die für SASE treffen sollen. Ja, also das ist eigentlich so die Zusammenfassung und Kombination von Secure Access Service Edge.
Ist denn damit dann eigentlich klassisches VPN in dem Sinne tot? Brauche ich noch ein VPN oder sind wir da gerade eher in so einer Übergangsphase? Wie siehst du das?
Wir sind definitiv in einer Übergangsphase und ich glaube auch nicht, dass VPN in nächster Zeit wirklich tot ist. Ich sag mal, Zero Trust Network Access ist vielleicht allerhöchstens ein Zusatz zu normalem VPN. Ja. Für die User ist es natürlich teilweise relativ angenehm, mit Zero Trust Network Access zu arbeiten, weil ich halt eben meine Applikationen bereitgestellt bekomme oder meine Ressourcen, auf die ich zugreifen möchte. Und der Rollout funktioniert bei CTNA deutlich einfacher. Also zumindest mal bei Barracuda funktioniert er deutlich einfacher als ein normaler VPN-Rollout. Und ja, es ist halt eben einfach ein bisschen skalierbarer, ein bisschen einfacher von der Konfiguration her, auch über die Cloud-Oberfläche, dass ich halt einfach jederzeit Ressourcen pro Benutzer, pro Gerät bereitstellen kann. und auch noch in dem Zuge Security überprüfen kann. Also ist das Gerät compliant, ist die Firewall eingeschaltet, ist der Virenscanner aktuell und so weiter. Das kann ich alles während der Verbindung prüfen, sobald sich der User auf die Ressource verbindet. Ja, das macht es eben deutlich einfacher als eine normale VPN-Konfiguration. Aber nichtsdestotrotz kommt halt eben das VPN immer noch zum Einsatz. Und zwar dann, wenn ich zum Beispiel Admin-User habe, die auf gesamte Netze zugreifen wollen und die einfach nicht sich für jede Ressource, wo man für jede Ressource eine neue Regel bauen möchte, sondern wo man sagt, okay, alles klar, ich lasse den in mein Netz, der kann sich dann dort frei bewegen, kann von einem Rechner auf den anderen springen und das Netz ganz normal verwalten, als wäre er lokal im Netz. Das ist halt der Vorteil von einem VPN im Gegensatz zum CTNA. Also meiner Meinung nach ist beides wichtig, beides wird in den nächsten Jahren noch eingesetzt werden.
Jetzt, wenn man mal so zurückblickt, wie das früher gewesen ist, jetzt mit einem VPN-Client, egal von welchem Hersteller, ist natürlich, denke ich mal, verständlich, warum man so Richtung Zero Trust einfach heutzutage gehen möchte. Wenn ich jetzt mal so gucke, wie es früher war, ich installiere ein Stück Software, habe eine Zertifikatsdatei und das kann ich natürlich mitnehmen. Ich könnte jetzt das Gleiche theoretisch auf meinem privaten, ungemanagten Rechner tun und würde dann mit der nächsten VPN-Verbindung ja ein potenziell risikobehaftetes Gerät in mein Netzwerk einbringen. Und ja, man würde es nicht mitbekommen. Ist aber jetzt natürlich aus Sicht von Zero Trust natürlich besser gelöst, weil ich eben, wie du gerade richtig gesagt hast, mir alle möglichen Informationen anschaue, auswerte, passt das Gerät, möchte ich mit dem denn überhaupt Datenaustausch machen? Aber was tue ich denn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade, wie jetzt in meinem Fall, unterwegs bin, ich habe meinen Laptop vergessen oder verloren und ich muss jetzt trotzdem irgendwas tun. Gibt's denn über die normale klassische PC-Welt hinaus auch Möglichkeiten, dann eben auf meine Ressourcen zugreifen zu können? Wie mache ich das? Wie funktioniert das denn in der Praxis dann?
Ja, natürlich. Also der Zugriff erfolgt ja genauso wie früher auch. Ich habe halt im CTNA-Umfeld eigentlich für alle Clients einen Agenten, also für Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chromebooks, also alles, was man sich so vorstellen kann, gibt es eigentlich einen Client für. Also wie gesagt, zumindest bei Barracuda. Und der lässt sich halt 1:1 gleich ausrollen auf den Geräten, was es halt so einfach macht. Ja, also wenn ich jetzt ein mobiles Gerät habe, dann habe ich dort einen Link zum App Store oder zum Google Play Store, klicke da drauf, installiere die Applikation, dann habe ich noch einen Enrollment-Link. Wenn ich den anklicke, verbindet sich das Gerät in meine Organisation und dann kann ich auf die Ressourcen zugreifen. Das macht es ja genauso flexibel und so einfach im Gegensatz zu einem normalen VPN. Und das, was du gerade gesagt hattest, mit ich kann nicht sicherstellen bei einem normalen VPN, dass die User das mitnehmen auf ein anderes Gerät, das konnte ich ja auch schon früher im Grunde genommen, wenn man sagt, ich nehme ein Maschinenzertifikat oder ähnliches, dann konnte ich auch sicherstellen, dass das Gerät zumindest mal das richtige Gerät ist, mit dem man sich verbinden muss. Aber ich konnte halt in den meisten Fällen nicht die Compliance überprüfen. Also ob der Virenscanner aktuell ist und sowas, gab es zwar auch Lösungen für, aber jetzt sehr, sehr rudimentär oder sehr, 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 sehr schwierig umzusetzen.
Ja. Ist das dann eine Ergänzung zu den Zero-Trust-Methoden, die andere Hersteller machen, wie beispielsweise Microsoft, oder ist das eine Entweder-Oder-Entscheidung? Weil ich kann ja zum Beispiel mit Microsoft, wenn ich Intune verwaltete Geräte habe, die dann auch noch an dem Defender for Endpoint-Netz mit dranhängen, auch solche Compliance-Auswertungen machen. Redet das Ganze miteinander oder ist das ein zweigleisiger Ansatz?
Also aktuell ist es eine zweigleisige Geschichte, entweder oder. Wir sind jetzt nicht integrierbar in Intunes oder sowas. Ich meine, das Stichwort bei Microsoft ist ja Conditional Access, also was ja quasi die gleichen Funktionen bietet, wie wir jetzt bieten. Aber das macht auch beides einen ziemlich ähnlichen Ansatz. Wenn man von Microsoft die oder CTNA-Lösung nutzt, dann muss man ja auch einen VPN-Tunnel aufbauen von den mobilen Geräten. Und das beißt sich eigentlich im Moment sogar mit einer Lösung von uns oder mit anderen Zero-Trust-Lösungen. Also deswegen macht es ein bisschen komplizierter. Ich kann es nicht kombinieren, sondern ich muss mich entscheiden, entweder oder.
Ist aber auch eine gute Methode dann, gerade für die Unternehmen, die halt jetzt nicht Microsoft einsetzen möchten, aber dennoch eine CTNA-Komponente in ihrem Setup haben möchten, finde ich tatsächlich an der Stelle sogar besser, weil du einfach flexibler bist. Du musst dich jetzt nicht für irgendeine Richtung entscheiden. Und ja, es gibt durchaus, das wirst du mit Sicherheit bestätigen können, genügend Unternehmen, die möchten gar nicht zu Microsoft mit ihrem ganzen Stack. Ja.
Absolut, absolut. Man möchte möglichst flexibel sein. Allerdings will man natürlich auch viele Lösungen konsolidieren mit einer SASE-Lösung, ja, und da gehört halt eben das Thema CTNA dazu, aber es gibt ja dann noch ganz andere Themen wie Webfiltering und sowas, was da ja auch eine Rolle spielt. Und das kann man ganz gut machen mit der Barracuda-Lösung. Was wir auch machen, wenn wir mit Microsoft zusammenarbeiten, wir arbeiten ja mit dem Entra-ID oder Azure-ID zusammen, also dass wir quasi die User aus dem Azure-ID oder Entra-ID in unsere Lösung reinbekommen. Aber wir sind hier auch wieder flexibler, wir können ja auch andere Directories mit anbinden, ob das ein Okta ist oder eine lokale Datenbank oder irgendwas ganz anderes. Es lässt sich ja bei uns auch integrieren, dass die User sich mit allen möglichen Authentifizierungsmethoden authentifizieren können.
Das ist super, dass du das gerade sagst, weil das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen. Wir integrieren in den letzten Monaten ganz häufig in dem klassischen VPN-Umfeld, auch vor allem bei Barracuda, eben interne Systeme, wie zum Beispiel einen Radius-Client, dass wir halt da entsprechend vorher noch eine Abfrage machen. Darf der das denn überhaupt, der Benutzer? Und dann die Anfrage von quasi lokalen RAS-Richtlinien übergeben in Richtung Entra und dort auch nochmal nachfragen, darf der denn das wirklich jetzt tun, um dann auch noch Multifaktor über den Authenticator zu machen. Das kann ich aber auch dann mit der SASE-Komponente sozusagen tun.
Ja klar. Okay. Ja klar, das kann ich im Endeffekt kombinieren. Ich kann ja ein lokales AD mit einbinden, darüber dann die Radius-Abfrage machen. Aber sagen wir es mal so, wenn es jemand sich einfach machen möchte, nutzt er das Entra-ID und nutzt dann von Microsoft die Multifactor-Authentication, die ja sowieso möglich ist über den Authenticator von Microsoft.
Ja, ganz genau. Finde ich auch cool, weil man halt das gut kombinieren kann. Das ist halt, je nachdem, wo der Kunde halt gerade steht oder wo das Unternehmen sich gerade entsprechend befindet in seiner Reise hin zu einer sicheren Infrastruktur. Und da macht das definitiv dann Sinn. Wie kann ich das denn beziehen? Also ist das eine Lösung wie früher, als ich mir irgendeine Hardware-Appliance kaufen musste, wenn ich jetzt SASE im Haus haben möchte? Oder wie muss man sich das denn vorstellen?
Das macht jetzt unsere Lösung auch wieder sehr charmant, weil wir nämlich alle möglichen Szenarien nutzen können. Und zwar, wir können entweder das Ganze als Service nutzen, also man kauft es einfach pro Benutzer. Das wäre dann Secure Edge Access. Und dann bieten wir die Möglichkeit, sich zu verbinden auf einen Edge-Service, der in der Cloud gehostet ist von uns, kann dann definieren, wie viel Bandbreite möchte ich kaufen und wie viel Benutzer möchte ich haben. Wenn man es dann kauft, dann hat man im Endeffekt 50 Mbit basistechnisch dabei und 5 Benutzer sind bei dem ersten, beim Start dabei. Und ansonsten, wenn ich dann das Ganze erhöhen möchte, dann kaufe ich einfach mehr Bandbreite und mehr Benutzer. Ansonsten kann ich aber auch meine Infrastruktur komplett flexibel aufbauen. Ich kann mir so einen Edge-Service selber deployen auf einer Appliance, auf einer virtuellen Appliance und meine Ressourcen, die vielleicht noch in meinem lokalen Netz sind, dahinter hosten. Ja, das bieten jetzt gar nicht alle Hersteller an. Also viele andere Hersteller sagen, okay, ich muss mich in die Cloud verbinden und von dort aus wird dann auf die Ressourcen verbunden. Bei uns kann ich mir halt eben meine Infrastruktur trotzdem noch genau wie früher on-premise aufbauen, wie man es halt gewohnt war bei einer ganz normalen Firewall-Infrastruktur.
Kann ich die vorhandene Firewall-Infrastruktur, wenn ich jetzt eine Barracuda 380 zum Beispiel dastehen habe, dann noch um die SASE-Komponenten anreichern oder sind das zwei getrennte Systeme?
Ich kann es beides kombinieren. Also es gibt einmal ein SASE-Gerät von uns, also das wäre dann eine Secure Edge Box, die nennen sich bei uns T-Boxen und die kann ich deployen wie eine normale Firewall on-premise, aber ich kann auch einfach meine bisherige Firewall weiter nutzen, ob das jetzt eine F380, eine F600 oder was auch immer ist, die ich irgendwo in meinem Netz stehen habe und kann dahinter meine Ressourcen freigeben und quasi die CloudGen Firewall an dem Standort zu einem Edge-Service promoten. Das geht auch. Ja, also da kann ich dann, wie gesagt, alle Kombinationen nutzen bei Secure Edge.
Okay. Und das funktioniert vermutlich auch für Cloud-Ressourcen. Wenn ich jetzt irgendwelche Services bei Azure oder AWS gehostet habe, ich habe gerade schon virtuelle Appliance gehört, wird es vermutlich sowas auch für Cloud-Ressourcen geben, oder?
Korrekt. Ich kann entweder in Azure oder in AWS dann eine virtuelle Box deployen oder ich kann natürlich auch dort einen SD-WAN-Connector installieren auf den Servern. Das ist eigentlich nur eine ganz kleine Komponente, die dann eben diesen Server in die Infrastruktur mit reinnimmt und ich über diesen SD-WAN-Connector Ressourcen dahinter erreichen kann. Das ist quasi eine Softwarekomponente, die dann auf einem Server läuft, wenn ich eine Ressource freigeben möchte. Übrigens, ich kann das Ganze nicht nur mit Barracuda-Boxen machen, sondern, sagen wir mal, ich will einfach nur CTNA umsetzen und ich habe vielleicht eine Firewall von einem anderen Hersteller, dann könnte ich auch aus unserem Edge-Service einen IPsec-Tunnel bauen zu der Firewall des Fremdherstellers und darüber die Ressourcen freigeben. Also auch das wäre möglich. Ich bin jetzt nicht komplett drauf gebunden, dass ich dann alles von Barracuda haben muss, sondern ich kann auch wirklich andere Hersteller damit reinnehmen in dieses Konzept.
Okay, das macht natürlich nochmal zusätzlich unglaublich viel Sinn, weil je nachdem, wie groß das Firewall-Setup ist, will man das ja nicht rausschmeißen unter Umständen, weil man in Anführungszeichen nur diese zusätzliche Sicherheitsfunktionalität haben möchte. Das ist natürlich auch nochmal eine feine Geschichte und ich mag das immer sehr, gerade bei Setups mit verschiedenen Herstellern, das sehen wir gerade im CM-Umfeld auch ganz häufig, dass man halt da Sachen miteinander kombinieren kann. Es ist Gott sei Dank so, dass heute die Hersteller auch sich gegenseitig leben lassen und respektieren, was ich tatsächlich eine ganz angenehme Sache finde.
Das stimmt, das sehe ich auch so, ja. Man muss da auf alle Rücksicht nehmen, dass irgendwie kein Hersteller oder kein Endkunde möchte seine komplette Infrastruktur umkrempeln, nur weil er eine neue Lösung deployen möchte. Und ich will vielleicht auch keinen Parallelaufbau machen, sondern ich möchte gern einfach alles miteinander integrieren können. Und ja, da sind wir eigentlich immer ganz offen bei Barracuda.
Ja, das weiß ich aus der Vergangenheit. Und ich sag mal, Barracuda Firewalling ist ja so eins der Hauptthemen, mit denen wir auch als Pegasus sehr, sehr groß geworden sind in den vergangenen Jahrzehnten, muss man schon mittlerweile sagen. Was hat denn Barracuda ansonsten noch so im Portfolio? Mal weg von dem, was wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Was könnte man bei euch denn noch beziehen?
Also Barracuda hat natürlich sehr, sehr viele Lösungen im Portfolio. Es geht bei uns jetzt meistens in Richtung Services, die wir anbieten. Und zwar hier eine unserer größten Lösungen ist der Bereich E-Mail Protection mit Phishing-Schutz, Ransomware-Schutz, KI-Möglichkeiten, um Angriffe zu erkennen, Incident Response, um Sachen herauszufiltern im Nachhinein. Also das ist auf jeden Fall ein großer Teil. Dann spielt auch noch Security Awareness Training eine Rolle. Also wie schule ich meine Mitarbeiter? Und alles das fasse ich zusammen unter E-Mail Protection. Da kommt dann noch dazu Cloud Archiving Service, also eine Archivierung von E-Mails, damit ich dann eben auch rechtskonform bin. Oder auch das Thema Cloud-to-Cloud-Backup, was einen unglaublichen Wachstum hinlegt, ja. Weil die meisten Kunden nutzen einfach die ganzen Cloud-Services von Microsoft wie OneDrive, SharePoint, Teams, Exchange Online. Und die wollen halt einfach ihre Daten auch sichern. Und das Ganze kann ich ganz gut machen mit dem Cloud-to-Cloud-Backup von Barracuda. Und Microsoft empfiehlt ja hier auch eine Fremdlösung einzusetzen. Und das machen wir jetzt auch schon sehr, sehr lange und sehr, sehr gut, ja, und haben sehr, sehr große Kunden in dem Bereich. So, dann, was haben wir sonst noch an Lösungen im Portfolio? Wenn es um das Thema Application Protection geht, da haben wir dann unsere WAF as a Service oder halt natürlich auch On-Premise, das Ganze als Web Application Firewall oder als virtuelle WAF On-Premise. Da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten, wie ich mich schützen kann. Ja, das sind so mal ein Teil aus unserem Portfolio. Bei Barracuda geht es wirklich in letzter Zeit in Richtung Services und um den Cloud-Fokus hervorzuheben. Wir haben unser erstes Produkt gehabt im Bereich E-Mail Protection, das war unser E-Mail Security Gateway. Das haben wir jetzt abgekündigt. Man kann es nicht mehr kaufen als On-Premise E-Mail Security Gateway, sondern es gibt es jetzt in dem Falle nur noch als E-Mail Gateway Defense in der Cloud als vorgelagertes Gateway. Also hier sieht man auch, dass bei Barracuda der Fokus in Richtung Cloud zeigt und in Richtung Services, weil es, glaube ich, auch für uns deutlich einfacher ist, von der Softwarepflege und von dem Entwicklungsaufwand einen Service zu pflegen, als die ganzen Appliance-Lösungen, die wir ja am Anfang hatten.
Ja, du hast gerade ein ganz wichtiges Ding gesagt. Microsoft empfiehlt ein zusätzliches Backup. Sie versuchen ja irgendwie selber das Ganze auf die Beine zu kriegen. Jetzt, das habe ich irgendwann letztes Jahr, ich glaube so im Sommer letzten Jahres irgendwann gehört, dass sie da versuchen, selber was zu machen. Aber so wirklich gesehen hat man davon noch nichts. Und ja, es ist ein absolut wichtiges Thema. Also habe ich auch zuletzt in bestimmt einer von unseren Wissenfolgen gesagt, niemand sichert für euch die Daten. Also das ist bei Microsoft 365 wirklich so. Das ist euer Problem. Ja, also wenn da Sachen nachher weg sind, dann wird Microsoft die euch nicht wiederherstellen über die normalen Aufbewahrungsfristen hinaus. Und da sollte man sich definitiv auch mal mit beschäftigen, mit dieser ganzen Thematik, weil es halt einfach super wichtig ist. Aber man merkt auch, wie du gerade erzählt hast, der Ansatz in Richtung Cloud zu gehen, spielt bei euch auch eine immer größere Rolle, weg so von Hardware und von Appliances, die ich halt dann wieder patchen muss. Wie würdest du denn das Ganze so mal aus deiner Position oder deiner Warte heraus bewerten? Löst das unsere Probleme, in eine der Clouds zu gehen oder in mehrere der Clouds zu gehen? Oder haben wir eigentlich ein ganz anderes Problem? Was ist denn aktuell so die größte Bedrohung aus deiner Sicht, um die sich Kunden und Unternehmen kümmern sollten? Und die große Frage eben, löst uns die Cloud diese Probleme?
Also die größte Bedrohung aktuell, würde ich jetzt behaupten, ist ehrlich gesagt der Fachkräftemangel. Also dass wir einfach zu wenig Ressourcen haben, um die ganzen Lösungen zu verwalten, um genug Security zu deployen. Und ja, zum Teil löst natürlich die Cloud eins der Probleme, ja, weil ich halt viele Security-Lösungen konsolidiere und in einer Oberfläche bereitstelle und das Ganze natürlich auch deutlich einfacher mache. Aber wenn man sich jetzt mal so eine Barracuda Cloud Gen Firewall on-premise anguckt, da braucht man erstmal ein paar Tage Schulung, bis man sowas konfigurieren und einrichten kann, ja. Aber wenn man sich jetzt so eine Secure Edge Plattform anguckt, ja gut, ich meine, das ist in relativ kurzer Zeit zusammengeklickt und funktioniert danach. Und alles, was irgendwie wichtig ist im Hintergrund, da kümmern wir uns drum, um das Patching, Software-Updates, Firmware-Updates und ähnliches, ja. Oder halt auch Hotfixes, Security-Hotfixes, die da eben dann eine Rolle spielen, da kümmern wir uns als Hersteller drum und das macht es natürlich schon einfacher für die Kunden. Aber es gibt immer noch solche und solche Kunden, wenn der Kunde die Lösung extrem anpassen möchte, wenn er extrem hohe Anforderungen hat und alles konfigurieren möchte, dann ist das halt teilweise nicht möglich mit einer Cloud-Lösung. Da muss man dann wiederum auf die Individuallösung gehen, auf eine Lösung on-premise, dass man alle Einstellungsmöglichkeiten hat, wie früher auch. Ja, da kommt man nicht drum rum. Also ich glaube, dass beides immer noch so eine Koexistenz hat und das auch noch sehr lange Zeit haben wird.
Inwieweit siehst du denn KI? Weil es gibt jetzt in den letzten 12 Monaten hier keine Folge, wo wir nicht auch mal über KI sprechen. Inwieweit siehst du dann das Thema KI als einerseits aus Sicht der Bedrohungslage als Problem, aber auch auf der anderen Seite, du hattest gerade auch schon KI im Bereich Awareness mal mit aufgenommen. Inwieweit hilft Barracuda der Einsatz möglicher künstlicher Intelligenzen?
Ja, also künstliche Intelligenz setzen wir natürlich, Machine Learning setzen wir bei mehreren Lösungen ein. Vor allen Dingen im Bereich E-Mail Protection nutzen wir es halt sehr, sehr stark. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert, ne? Also ich meine, Machine Learning und Natural Language Processing nutzen Angreifer und nutzen die Hersteller, um sich zu schützen. Ja, ich meine, die Phishing-Mails und sowas, die werden immer besser und ich kann sie ja quasi kaum mehr mit dem bloßen Auge erkennen. Und da muss ich dann wieder auf KI setzen, die das Ganze analysiert, die Zusammenhänge analysiert. Und da haben wir eben in der E-Mail Protection, verschiedenste Classifier, die dort greifen, um ja schädliche Mails herauszufiltern. Ist halt, wie gesagt, ein Faktor, den wir nutzen, um mehr Security zu bieten, aber halt eben auch die Angreifer nutzen, um eben besser angreifen zu können.
Ja, ich denke auch, dass tatsächlich ein großes Thema bei egal welcher Lösung in Zukunft sein muss, dass man halt die Intention versucht zu erkennen. Eben ähnlich wie bei ZTNA, wo ich auch so viele Informationen wie möglich einfach in einen Topf werfe, um zu verstehen, was ist das jetzt hier? Ist es da irgendwie vielleicht trotzdem ein privates iPhone, was mein Mitarbeiter gerade benutzt, um irgendetwas zu tun, aber es ist dennoch mein Mitarbeiter, ich kenne den Namen, ich kenne vielleicht den Standort, ich kenne genügend positive Informationen, um zu bewerten, okay, ich lasse den jetzt trotzdem mal ein Stückchen rein, damit er was tun kann. Und so ist es ja, glaube ich, auch gerade jetzt im Bereich eben von Phishing-E-Mails. Diese typischen Typos, die du halt früher hattest, die gibt's halt einfach nicht mehr. Oder dass in der Phishing-Mail darauf verzichtet wird, irgendwelche Umlaute zu benutzen. Das ist einfach kein Indiz mehr dafür. Es kann auch ein Partner sein, den es gerade erwischt hat, wo wirklich von einem richtigen Mail-Server eine echte Mail verschickt wird, aber mit einer Intention, denjenigen, der die Mail empfängt, dazu zu animieren, auf irgendeinen Link zu klicken, irgendein Dokument runterzuladen, wo dann irgendwie wieder Schadcode in Form von Makros oder sonst was drinsteckt. Diese Intentionsanalyse, die kriege ich halt mit den klassischen Pattern einfach nicht erkannt. Und da glaube ich auch, dass tatsächlich eben KI helfen kann, um eben über das normale technische Verständnis den menschlichen Faktor noch mit auszuwerten, um dadurch eben wiederum eine weitere Bedrohungsanalyse zu machen. Und ja, ich glaube, da kommen wir tatsächlich nicht mehr drumherum an der Stelle. Was uns natürlich aber immer noch keinen Schutz davor bietet, was solche Sachen wie Voice Cloning und so weiter angeht oder mittlerweile ja auch, man hat es ja gesehen, OpenAI Sora hat es ja vorgemacht, Video Cloning. Also ich traue mittlerweile niemanden mehr. Also du könntest jetzt auch durchaus ein KI-Klon sein. Ich sehe dich ja, unsere Zuhörer hören uns nachher bloß, aber du könntest durchaus ein guter KI-Klon auch jetzt sein, weil man weiß es einfach nicht mehr. Wie siehst du das denn aus deiner Warte? Wo geht da die Reise noch hin?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass die Angriffsvektoren da immer noch sich weiterentwickeln. Ja, ich sag mal, vieles können wir abfangen. Zum Beispiel, was du gerade gesagt hattest, da kommt eine Mail von einem Server, weil der eben gehackt wurde und der verlangt von mir, dass ich irgendetwas überweise oder sowas. Ja, das ist dann ein typisches Conversation Hijacking. Also, dass ich quasi eine Mail bekomme, wo dann eben ein Banktransfer oder sowas verlangt wird. Das erkennen wir zum Beispiel, also mit Hilfe von KI, über unsere Impersonation Protection. Also dort wird es dann erkannt und eben rausgefiltert. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns jetzt so gut schützen können gegen irgendwelche Videos, die vielleicht verändert worden sind oder um Telefonanrufe, wo dann wirklich mit der Stimme von einem bekannten Menschen irgendwelche Anfragen gemacht werden. Das wird dann wirklich kompliziert. Da sind wir dann auch wahrscheinlich an der falschen Stelle. Aber wir versuchen es so gut wir können, vor allen Dingen im Bereich E-Mail oder halt bei den Geräten uns zu schützen. Man muss halt eben so einen ganzheitlichen Schutz bieten. Da reicht meistens eine Lösung gar nicht aus. Ja, also sagen wir mal, ich kriege eine Mail, wo vielleicht ein QR-Code drin ist. Ja, und dann macht ja der User Folgendes. Er nimmt dann sein Smartphone, scannt diesen QR-Code und nutzt dann quasi sein Mobilgerät weiter. Ja, warum macht der Angreifer das? Weil er halt eben einen Medienbruch hat. Also dann hat er einmal seinen Laptop, auf dem er vielleicht geschützt ist, der User, wo dann vielleicht ein Webfilter drauf ist, aber wenn der User dann sein Smartphone nimmt, womöglich sein privates Smartphone und damit dann auf die Phishing-Seite kommt und dort seine Credentials eingibt, dann ist trotzdem ein Account-Takeover passiert und der Angreifer hat die Credentials, ja. Und deswegen muss man auf allen Geräten vor allen Angriffen möglichst gut schützen, ja. Und da hilft halt nicht nur eine Lösung, sondern man muss einfach mehrere einsetzen.
Ja, und man muss die Benutzer auch informieren darüber. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Part dabei. Also gerade so in Richtung Training, was ihr ja auch mit in eurem Portfolio drin habt, eben Benutzer zu trainieren, für mögliche Bedrohungen einfach fit zu machen. Und ich werde nicht müde, das in meinem Bekanntenkreis auch zu erzählen. Genau diese Story, jetzt zuletzt erst wieder beim Grillen, ne, so zum Thema, wie einfach kann es sein. Und das Einfachste, das Allereinfachste, das hat schon in der Zeit der Ritter funktioniert. Wenn du das Passwort nicht sagen kannst, das geheime Codewort, was wir vereinbart haben, bevor irgendwie was transferiert wird, lege ich halt auf. Und das wird uns definitiv in den nächsten Jahren noch viel häufiger passieren, weil wenn irgendjemand dann die Stimme von deinem Partner oder von deinem Kind klonen kann, wo es dann heißt, hier, Papa, ich hatte eine Panne, keine Ahnung, bin gerade auf Work and Travel in Australien. Das Gegenüber kann mir dieses geheime Wort nicht sagen, Pech gehabt, dann auch so, auch wenn es weh tut, aber dann muss man einfach auflegen, weil ich glaube, solange keine Technik da ist, die uns auch automatisiert vor sowas schützen kann, wird es wohl nur auf das hinauslaufen.
Ja, da muss man wohl auf den guten alten Pre-Shared Key zurückgreifen. Richtig. Bei den Telefonanrufen sogar.
Ganz genau.
Ja, sehr
ganz
gut. Genau, ja. Gar keine schlechte Idee. Bin ich selber noch gar nicht drauf gekommen, aber meine Eltern werden auch des Öfteren angerufen mit irgendwelchen Anfragen, kannst du mir Geld überweisen, mir geht's so schlecht und so weiter. Ja, und genau sowas ist ja auch im Endeffekt Phishing, vor dem ich mich irgendwie schützen muss. Ja,
absolut. Ja klar. Und da trifft's halt dann Privatpersonen, die halt ganz schnell in ein richtiges Kostenproblem wandern können. Bei einem Unternehmen kann man immer noch sagen, ja okay, ich habe eine Versicherung und vielleicht bin ich auch nur eine GmbH und Co. KG, dann ist halt die Einlage weg. Huch, Pech gehabt, ist dann halt nicht so schlimm, aber im Privaten, da geht das dann nochmal in eine ganz andere Ecke und erinnert mich an der Stelle an diesen etwas seltsamen Film mit dem Jason Statham, der jetzt zuletzt rauskam, Beekeeper, wo ja genau das so getan wird, dass private Leute ausgenommen werden und dann haben wir halt nun mal leider keinen Menschen, der als ausgebildeter Spezialagent dann in das Callcenter fährt und den ganzen Laden abbrennt. Das haben wir halt leider nicht zur Verfügung, deswegen muss man es vielleicht mit dem Pre-Shared Key machen, aber du hast recht, ja, Pre-Shared Key, das ist mir wiederum in dem Zusammenhang noch gar nicht durch den Kopf gegangen, aber das wäre ein guter Name noch dafür. Das ist gut, ja.
Ja.
Ja, ist eine spannende Zeit, in der wir uns da so bewegen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir alle, also als Anbieter, als Hersteller auch, wir sind immer noch nicht in der Position, um es mal mit den Worten von unserer Kanzlerin zu sagen, unserer ehemaligen, dass wir vor die Welle gekommen sind. Wir rennen immer nur hinterher und das ist, glaube ich, der große Aspekt, den wir einfach haben. Wir schaffen es nicht, vor die Welle zu kommen, weil halt die andere Seite so viel performanter ist, so viel größer ist und sich vor allem nicht um diese ganzen Regularien scheren muss, wie jetzt hier bei uns in Europa mit einer NIS 2, mit irgendwelchen anderen Standardisierungen. Wir müssen halt einfach eine Spielregel einhalten, aber den Angreifern kann es halt komplett völlig egal sein. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und die haben teilweise mehr Leute und zahlen die auch noch besser.
Ja, absolut. Also ich meine, wir werden immer hinterherlaufen als Hersteller, der versucht, vor diesen Angriffen zu schützen. Das ist halt einfach ist einfach so definiert. Wir laufen immer den Angreifern hinterher und versuchen, uns möglichst gut zu schützen. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, also wir machen es, glaube ich, gar nicht so schlecht mit diesen ganzen Cloud-Services und so, wie wir es jetzt quasi angehen. Wir machen es den Kunden auf jeden Fall sehr einfach, sich gegen diese Angriffe zu schützen und mit möglichst vielen Lösungen auf verschiedensten Plattformen eben gewisse Grundsecurity zu implementieren.
Ja, und so muss es auch sein. Also du hattest gerade Fachkräftemangel ja schon gesagt, aber genauso muss es sein, weil ich kann mir halt nicht das erlauben, wenn ich jetzt tatsächlich endlich mal jemanden gefunden habe für meine interne IT, dass ich den dann noch durch 20 verschiedene Produktzertifizierungswege schicken muss, damit er ansatzweise versteht, was er da tut. Und so hast du halt Microsoft 365 zum Beispiel und eben das, was ihr anbietet. Und damit bin ich schon zu, weiß ich nicht, 80% fertig. Dann gibt's da vielleicht noch ein paar andere kleinere Systeme, mit denen ich mich halt beschäftigen muss. Aber so alles aus einer Hand. Microsoft hat's ganz gut vorgemacht, auch wenn die gerade so ein bisschen ein paar Kratzer in ihren Lack reinbekommen haben durch die interessanten Meldungen der letzten Monate. Aber dennoch sind sie halt trotzdem da, wo sie sind, weil sie halt alles aus einer Hand anbieten können. Und da braucht mir jetzt auch keiner kommen mit, wir brauchen die europäische Alternative, weil das nachzubauen, was da im Portfolio steckt, das, glaube ich, wird niemand tun, ne? Und vor allem nicht eine Behörde.
Nein, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Also das haben wir ja schon mehrfach versucht in den letzten Jahren mit Rechenzentren in Europa, die dann unabhängig sind von Microsoft und so weiter. Hat im Grunde genommen nie richtig funktioniert und hatten meistens nicht die Funktionen, die in dem nativen Rechenzentrum von Microsoft dann da waren. Ja, das ist auch wieder so ein Hinterherlaufen. Wenn man das machen möchte, dann fehlen halt immer die Hälfte der Funktionen und man kommt halt nicht weiter. Würde ich jetzt auch nicht machen. Ich würde schon auf die Lösungen setzen, die aktuell da sind und auch auf die Anbieter vertrauen, die aktuell als gut befunden sind.
Ja, absolut. Das denke ich auch. Was glaubst du denn, wo geht denn da die Reise noch hin? Wie wird sich diese ganze Security-Bubble noch weiterentwickeln oder entwickeln müssen vor allem?
Also ich denke, grundsätzlich ist der europäische Markt und vor allen Dingen Deutschland, Österreich, Schweiz immer 3 bis 4, vielleicht ein paar mehr Jahre hinterher dem amerikanischen Markt gegenüber. Und ich sehe es ja mit einem relativ globalen Blick, weil wir ja amerikanischer Hersteller sind, haben wir halt auch viele Kunden in Amerika. Ich sag mal, es wird auf jeden Fall eine Zunahme von diesen ganzen SASE-Lösungen geben, dass viele ihre Security konsolidieren werden in Plattformen. Das ist definitiv so und wird wahrscheinlich in den nächsten 2, 3, 4 Jahren in Deutschland auch so sein. Ja, dann das Thema Machine Learning. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, dass wir das als Security auch noch mehr nutzen können, vielleicht auch konsolidiert über die Lösungen hinweg, dass wir alles auswerten und miteinander sprechen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Zero Trust wird zur Norm werden, würde ich jetzt behaupten, also zumindest mal für den Zugriff von außen. Ja, und VPN wird zwar nicht wegfallen, aber es wird deutlich weniger werden. Das, denke ich, wird passieren. Automatisierung ist noch so ein Thema, dass man möglichst nicht mehr so viel händisch machen muss, als wiederum auch dem Fachkräftemangel geschuldet. Wir versuchen das Ganze ja auch schon anzugehen, sowas wie Zero-Touch-Deployment, dass ich da für Deployment von Maschinen das Ganze möglichst einfach mache. Ja, und ich sag mal, was uns vielleicht das Leben auch nicht unbedingt einfacher machen wird, ist die Bedeutung von Datenschutz- und Compliance-Regulatorien, die hinzukommen werden, wo natürlich die Hersteller auch mitarbeiten müssen, wo wir ja uns darauf einstellen werden müssen, dass wir halt eben möglichst viel Informationen geben, aber auch unsere Informationen einhalten in Europa. Ja, das wird macht's für uns auch nicht einfacher. Das war jetzt so der, was sich so ändern wird für den IT-Security-Markt, ja. Wenn man noch auf die Bedrohung eingehen wird, ja, was da auch noch vielleicht auf uns zukommen wird. Meiner Meinung nach ist immer noch das größte Thema sind Ransomware-Angriffe, die immer häufiger stattfinden, wo die meisten Kunden schon betroffen von waren. Aber auch sowas wie Supply-Chain-Angriffe sind ein Thema. Man greift einfach den Zulieferer an, um dann an die Zugangsdaten zu kommen bei dem Hauptangriffsziel, ja. Oder halt auch, was du jetzt ja auch schon angesprochen hattest, mit Phishing und Social Engineering. Das wird immer mehr werden durch das Thema von KI, durch Videofälschung, Deepfake-Technologien, ja. Und einen Punkt hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das ist das Thema IoT. IoT ist ja auch ein Schlagwort und wir nutzen es im ganzen, also in unserem normalen Leben zu Hause, ob das jetzt unsere Smart Homes sind oder was auch immer. Ich habe immer mehr Geräte, die miteinander vernetzt sind und dort können ja auch Angriffe stattfinden. Ich meine, ob jetzt jemand unbedingt meinen Kühlschrank hacken will, der am Netz hängt, das weiß ich nicht. Aber stellt man sich vor, man nutzt die ganzen Alexa-Geräte und möchte jemanden abhören oder ähnliches, da wird es dann schon wieder sehr, sehr kompliziert. Und solche Sachen möchte ich natürlich auch gerne absichern, also mein Smart Home absichern, ist, glaube ich, auch ein größeres Thema, was so an Bedrohungen auf uns zukommt in nächster Zeit.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und es muss ja gar nicht sein, dass der Kühlschrank gehackt wird, damit ich dann keine Kühlung mehr habe, sondern es reicht ja schon, wenn du dann eben Teil einer größeren Infrastruktur wirst mit den CPUs, die da drin verbaut sind, um dann eben zum Beispiel auch Denial-of-Service-Angriffe irgendwen zu fahren. Oder lasst es groß genug werden. Also ich denke, viele Kühlschränke zusammen lassen sich bestimmt auch zum Kryptomining benutzen. Das ist halt genau das Thema. Und es ist schön, dass du das gerade ansprichst. Ich bin da auch immer noch der Meinung, dass immer viel zu wenig Leute das überhaupt auf dem Radar haben. Ja, weil die ITler wollen damit irgendwie nichts zu tun haben. Ja, die sagen, du kriegst hier eine IP von mir und RJ45 und dann go for it, was auch immer deine Anlage tut. Und ich habe da einen sehr, sehr coolen Beitrag von diesem Jahr vom D-Slam in Leipzig gesehen. Die Sarah Flux, die hatte auf der Veranstaltung da auch genau das Thema von wegen, wir brauchen nicht White Hats und Black Hats und sonst was, sondern wir brauchen eigentlich mal Hard Hats in der IT, weil ein Ingenieur wird so eine Anlage nicht in Betrieb nehmen, ohne sich wirklich vorher Gedanken gemacht zu haben. Aber wir in der IT sind halt gerne mal dabei, irgendwas zu machen, dann ist es da und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Also die IT könnte sich aus dem Ingenieursbereich durchaus noch einiges abgucken. Und OT-Absicherung ist halt natürlich aus Gründen wichtig, aber in OT-Netzen steckt eine ganze Menge an Wissen einfach schon drin, was in der IT häufig einfach gar nicht benutzt wird. Ja, wir neigen halt dazu, gegen Einwurf kleinerer oder größerer Münzen uns irgendeine Lösung zu kaufen und uns dann darauf zu verlassen. Das wird dann schon irgendwie funktionieren. Aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem wiederum mit der Zeit und dem Fachkräftemangel. Wir nehmen uns oder wir können uns auch nicht die Zeit nehmen, uns wirklich mal im Detail damit zu beschäftigen. Was aber natürlich dann aus Sicht der Kunden ein großer Vorteil sein kann, dass es halt Hersteller gibt, wie euch und auch Partner wie uns, die dann für den Kunden dieses Hirnschmalz in die Lösung investieren können, weil das ist halt unser Job wiederum. Ja, der Kunde, das ist so wie das Typische mit der Uhr. Ich muss kein Uhrmacher sein, um die Uhr ablesen zu können. Aber ich sollte zumindest jemanden kennen, der mir die Uhr wenigstens anständig herstellt, damit die überhaupt irgendwas anzeigt.
Ja, absolut. Und was du gerade angesprochen hast mit dem Thema OT-Absicherung und die Netze, die dahinter stecken. OT ist ja auch vielleicht ganz anders aufgebaut als IT. Also wenn man Produktionsnetze sich anguckt, die legen ja meistens Wert auf einen 24-7-Betrieb und stellen die Produktion in den Vordergrund im Gegensatz zur Security. Also und dann kommt halt irgendwie die Firewall da rein und erkennt irgendwas und schaltet das halbe Netz ab. Das funktioniert halt so zusammen einfach nicht. Das ist halt auch ein Problem bei OT-Netzen. Wir sind ja mit Barracuda relativ häufig in OT-Netzen anzutreffen. Wir sichern Produktionsstraßen für, weiß ich nicht, große Lebensmittelkonzerne ab oder auch Produktionsstraßen für Automobilkonzerne. Aber im Grunde genommen, was machen wir dort? Wir gucken erstmal rein, analysieren, was passiert in diesen Netzen und können dann entscheiden, wie wir reagieren. Aber wir nehmen nicht automatisch das ganze Netz raus, dass einfach die Produktion stillsteht. Ja, das können wir einfach nicht machen. Und was man aber machen muss in OT-Netzen, man muss die Protokolle verstehen, die dort gesprochen werden, ob das Modbus, S7 oder was auch immer ist. Ja, und dann gibt's ja immer noch die Möglichkeiten, will ich das Ganze nur erkennen und analysieren oder will ich eingreifen? Will ich irgendwelche Start-Stopp-Befehle verhindern oder sowas? Können wir auch, machen wir aber extrem selten. Ja, das ist halt eben so der Unterschied zwischen einem OT und einem IT-Netz. Ja, genau, also das ist nicht ganz so einfach, sich da in den Netzen zu bewegen.
Ja, absolut. Da macht natürlich Machine Learning an dem Punkt auch wieder extrem viel Sinn, weil ich halt eben diese Anomalieerkennung darauf basierend machen kann. Also wenn ich heute meinen OT-Sensor irgendwo ins Netz stelle oder ans Gateway platziere, dann lernt natürlich das Machine Learning den Stand ab jetzt, wo ich das Ganze laufen lasse. Wenn da jetzt allerdings schon irgendwer drin ist, dann wird sich auch eine OT-Detection relativ schwer tun, weil sie, wenn es häufig genug vorkommt, es einfach als normal ansieht, dass hier gerade Datenaustausch mit irgendeinem Ziel im Internet stattfindet. Aber diese Visibilität, die ich halt dadurch bekommen kann, die fehlt mir als IT-Person komplett, weil ich halt eben, wie du gerade richtig sagst, diese ganzen Protokolle, die in dem OT gesprochen werden, überhaupt nicht verstehen werde, sehr wahrscheinlich, außer man ist halt wirklich sehr weit in seiner Ausbildung gekommen und hat sich da auch noch mit beschäftigt. Und das ist ein absolut ein wichtiges Thema. Wer da jetzt mehr zu wissen möchte, an der Stelle die Empfehlung auf Folge 59 hier von unserem Podcast, da hatte ich den Nico Werner zu Gast, da haben wir uns über eine Stunde über das Thema unterhalten, weil der macht genau OT-Security, das ist sein Job. Und da haben wir uns auch ganz viel eben über solche Sachen unterhalten. Und ich glaube auch, wenn an einem Punkt die Angreifer aufgrund von Techniken wie eben Ransomware Protection und auch Phishing Protection und geschulten Anwendern soweit mal ja, die Geldquelle versiegen wird. Und das hat man jetzt auch relativ gut in der Statistik vom BKA gesehen, die zuletzt rausgekommen ist, dass die Lösegeldzahlungen zurückgegangen sind. Zwar immer noch bezahlt wird in höheren Beträgen, aber die Anzahl von erfolgreichen, in Anführungszeichen, bezahlten Lösegeldern, die geht runter, dann werden die Angreifer sich halt das nächste Ziel schnappen. Und wenn das ein OT-Netz ist, ja, dann werden die das tun. Genauso wie auch heute nach wie vor zu wenig, nach meiner Meinung, mit den geklauten Daten passiert. Also die werden vielleicht auf irgendwo auf Pastebin oder sonst irgendwo halt geleakt, aber damit tut momentan noch kaum jemand was. Und letzten Endes, dem Angreifer geht's darum, der will auch weiterhin Lamborghini fahren und ein geiles Leben haben. Und wenn das eine nicht mehr funktioniert, ja, dann nimmt er halt das nächste. Und da werden wir, glaube ich, noch einiges erleben in dem Bereich. Ja.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, und zwar mit dieser OT-Geschichte nochmal, möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar, wir sind ja jetzt als Hersteller jetzt nicht die beste Firewall für den OT-Bereich, aber was wir halt haben, ist zum Beispiel eine Schnittstelle zu anderen Lösungen, die dort sehr weit fortgeschritten sind. Ja. Und wir versuchen uns da einfach mit Partnerschaften zu schützen. Also in dem Falle zum Beispiel nutzen wir SCADA Fans. SCADA Fans ist ein Hersteller, der dann sich im OT-Bereich noch viel besser auskennt als wir. Und unsere Firewall hat einfach eine Schnittstelle, um mit denen zu sprechen, um dann halt sich vor den Angriffen besser zu schützen und vor allen Dingen halt, um die Angriffe auszuwerten. Das ist nochmal so ein kurzer Hinweis von mir, dass wir halt da eine offene Firewall sind, um mit anderen sprechen zu können. Und vielleicht noch ein zweiter Hinweis. Am Ende des Tages kommen dann auch sogenannte XDR-Lösungen zum Einsatz. Ja, also, dass ich das Ganze in einem SIEM auswerte oder sowas, ist ja schon häufig, aber eine XDR-Lösung mit einem SOC dahinter bietet Barracuda jetzt auch. Und ich kann alle meine Lösungen, egal ob das jetzt die Firewall, ob das die E-Mail-Protection-Lösung oder die Web-Application-Firewall oder was, kann ich komplett in dieses Barracuda XDR die Infos dorthin streamen und dann wertet das SOC das Ganze aus und am Ende fallen halt nur noch wenige Alarme raus und dann wird der Kunde dementsprechend informiert und dann heißt es, okay, da musst du dich drum kümmern oder halt vielleicht wird sogar irgendein Rechner in eine Remediation-Zone genommen, ja, dass ich halt gar nicht mehr selber eingreifen muss. Das wird auch immer häufiger eine Rolle spielen. Und auch hier zum Beispiel die Barracuda XDR-Lösung ist auch eine offene Lösung und kann auch mit anderen Herstellern zusammenarbeiten. Das ist auch immer wichtig, weil es will ja niemand sich auf einen Hersteller verlassen in allen Bereichen, ob jetzt im Endpoint, im Firewall-Bereich, im Web-Application-Umfeld, sondern man hat ja trotzdem immer noch verschiedenste Hersteller, selbst wenn man eine SASE-Plattform einsetzt, ja. Und das machen wir eben genau mit unserer XDR-Plattform, dass wir von allen möglichen Herstellern hier auswerten können und eben unser SOC dann eben Hilfestellung leistet.
Ja, super, dass du das noch ansprichst, weil das ist definitiv auch noch ein Punkt. Es ist halt einfach so, dass ich, je mehr verschiedene Systeme ich habe, umso weniger kriege ich die Daten nachher auch in Korrelation gesetzt. Weil mag sein, dass vielleicht meine Firewall irgendwo sich beschwert hätte über einen Zugriff. Von mir aus, ich habe vielleicht, was ich nicht sollte, aber ich habe Remote Desktop nach außen freigegeben und da fand heute Nacht um 2 eine Anmeldung statt. So, da hat die Firewall das gesehen und gut ist. Vielleicht gibt's aber noch ein zweites System, das sich jetzt darüber beschwert hat, dass vielleicht von diesem übernommenen RDP-Zugang jemand ins interne Netz zugegriffen hat, weil dieser Server halt 2 Netzwerkkarten hat. Das heißt, wir haben jetzt schon die Intrusion an der Stelle und vielleicht wurde dann auf einem dritten System, was mit einer dritten Lösung wiederum spricht, irgendwas installiert oder verändert, von mir aus auch im OT-Bereich. Aber das dritte System hätte es auch nur für sich gesagt. Für sich genommen sind es halt schon 3 Incidents, die aber erstmal nichts miteinander zu tun haben. Erst wenn ich die in so eine XDR-Komponente reinwerfe, dann wird da auf einmal auch wirklich ein Angriffspfad draus und auch eine Angriffspfadanalyse. Und definitiv ganz, ganz wichtiges Thema, was du gerade da angesprochen hast. Und das ist auch das, was wir immer wieder den Kunden auch empfehlen. Jetzt gerade mal mit der Microsoft-Brille. Naja, wenn du doch schon bei Microsoft mit deinen Mails bist und deinen Daten, warum sollst du dann nicht auch das auswerten, was deine Benutzer tun, was auf den Geräten los ist und ja, und was da sonst noch so passiert? Weil auch da gibt's ja die Möglichkeiten, zum Beispiel in den Sentinel von Microsoft Logs rüberzuholen. Zum Beispiel eben auch jetzt über den Syslog den Flow-Traffic von einer Firewall. Und je weiter ich das Ganze spiele, umso eher bin ich dann auch an dem Punkt, dass ich sagen kann, okay, das war vielleicht nix. Vielleicht war das wirklich mein Wartungstechniker, der nachts um 2 halt arbeitet, weil er in einer anderen Zeitzone sitzt. Oder das war vielleicht irgendwas Echtes. Und ich glaube, auch das adressiert definitiv auf der einen Seite mal den Fachkräftemangel, den wir haben. Auf der anderen Seite adressiert es aber auch, dass ich als Kunde nicht mich damit beschäftigen muss, irgendwelche False-Positive-Warnungen auszufiltern. Und wenn dahinter natürlich noch ein SOC sitzt, also ein Security Operations Center, wo wirklich dann auch Menschen sind, die mir das bewerten und verstehen, was da gerade passiert, dann habe ich natürlich wiederum was gekonnt. Weil ich glaube, es wird sich heute auch keiner, außer es ist jetzt wirklich die große DAX-notierte Unternehmung, aber der normale Mittelstand kann sich das nicht leisten, da ein eigenes SOC aufzubauen.
Ja, eigentlich schon, muss man sagen. Also selbst wenn man jetzt so einen Barracuda XDR nutzt, ja, dann ist es kostentechnisch gar nicht so schlimm. Es kommt halt immer darauf an, wie viele Geräte, wie viele Firewalls, wie viele Server, wie viele Netzwerkkomponenten möchte ich dort reinnehmen in so eine Auswertung. Aber bezahlbar ist es dann, also natürlich kein eigenes SOC, aber halt ein SOC von einem Hersteller jetzt in dem Falle. Und das beste SOC ist eben nur so gut wie die Mitarbeiter, die dahinter sind. Ja, ich habe zum einen natürlich eine KI, die auswertet, die dann nur noch möglichst wenig Alarme am Ende rausschmeißt und dann eben noch die Mitarbeiter, die es für mich auswerten können, und dann am Ende entscheidet die Reaktionszeit, wie schnell werde ich benachrichtigt. Ich will ja auch nicht ständig um 2 Uhr nachts angerufen werden, nur weil sich irgendjemand eingeloggt hat, sondern ich möchte halt nur dann wirklich angerufen werden, wenn auf einmal es loggt sich irgendjemand ein und auf einmal werden irgendwelche Dateien gelöscht oder irgendwie verschlüsselt oder sonst irgendwas, dann möchte ich benachrichtigt werden. Im Zweifel auch um 2 Uhr nachts natürlich. Ja.
Wäre gut. Das wäre gut auf jeden Fall. Ja, absolut wichtig. Und das meinte ich aber auch gerade mit. Das kann sich keiner leisten. Also selber aufbauen nicht, aber definitiv Lösungen wie die eure zu nutzen macht an der Stelle komplett Sinn. Was waren denn für dich so deine persönlichen Key Takeaways aus der Entwicklung der letzten 3 bis 4 Jahre, die wir so gesehen haben?
Das ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird nicht einfacher. Es wird immer mehr an Angriffen. Es wird nicht weniger Arbeit. Es gibt immer noch viel zu tun. Und ich glaube, es wird sich auch in nächster Zeit nicht großartig ändern. Wir müssen uns auf neue Lösungen einstellen, neue Angriffe einstellen. Aber ja, ich meine, bei Barracuda ist es an sich genau das Gleiche wie bei anderen Kunden. Wir haben auch Fachkräftemangel. Wir kämpfen damit, genügend gute Entwickler zu haben, die die Lösungen voranbringen. Und deswegen konsolidieren wir halt auch viele Lösungen und versuchen es halt irgendwie in Cloud-Lösungen unterzubringen, die ganzen Security-Features, um halt eben uns das Leben auch einfacher zu machen. Also das waren so die letzten 3 bis 4 Jahre. Ja, es hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Es ist aber einfach auch nicht einfacher geworden.
Ja, da gehe ich absolut mit. Und ich glaube, spätestens seit der Pandemie sind halt viele Dinge ins Rollen gekommen, die halt vorher zwar auch schon da waren im kleinen Bereich, aber halt noch keine Rolle gespielt haben.
Ja, also mit der Pandemie natürlich, da kamen viele Sachen dazu, weil die Leute es mittlerweile von überall aus arbeiten. Diese ganze Homeoffice-Geschichte und so weiter, da hat sich natürlich viel verändert. Aber das ist jetzt ja auch schon länger her fast. Also ich sag mal, ist ja mindestens mal 3 Jahre her, wo das halt angefangen hat. Und da haben sich jetzt ja zum Glück die meisten Unternehmen darauf eingestellt, dass die Leute von überall aus arbeiten können. Aber die Veränderung war natürlich schon sehr, sehr groß, was da mit Corona passiert ist, muss man sagen.
Ja, das ist wohl so, ja. Was tust du denn, um dich selber davor zu schützen, selber irgendwann zu einem Vorfall zu werden für dich selbst und deine Familie? Was machst du denn, um mal abzuschalten?
Ja, natürlich so viel Urlaub machen wie möglich, wenn es geht. Wegfahren, so oft man kann. Sport machen. Ich fahre gerne Fahrrad, Mountainbike, im Winter sehr viel Skifahren. Ja, oder halt eben ja in Urlaub fahren, möglichst immer unterwegs sein und die Freizeit genießen mit der Familie zusammen. Mein Sohn ist ziemlich sportbegeistert und mit dem sind wir auch sehr, sehr viel unterwegs. Er ist ein guter Skateboarder und da fahren wir jetzt im Moment aktuell auf viele Contests. Das macht Spaß und ja, man trifft dabei nette Leute und ja, das genießen wir, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, das hört sich super an. Also glaube ich auch, dass das tatsächlich super notwendig ist, sich eben auch abseits der Arbeit mal mit was anderem zu beschäftigen. Und ich glaube tatsächlich Sport, da muss jeder, der mich persönlich kennt, wird sagen, was redet der jetzt von Sport? Das würde mir auch gut tun. Aber ja, das glaube ich macht komplett Sinn. Ja, Flo, eine Frage habe ich noch. Hast du für unsere Hörerschaft vielleicht abschließend noch irgendeine Botschaft oder Message oder einen Spruch aus dem Glückskeks, den du uns mit auf den Weg geben möchtest?
Tja, was soll ich sagen? Einfach vielleicht nicht unterkriegen lassen, immer weitermachen, Spaß an der Arbeit haben. Ja, und gerne auch zu uns kommen. Guckt euch Barracuda-Lösungen an, guckt euch unsere Webcasts an, wenn ihr Lust bekommen habt auf unsere Produkte. Und da können wir euch vielleicht gerne ein bisschen was zeigen. Ja, also wir sind da immer offen für alles und wir haben immer noch Spaß an der Arbeit. Wir schützen gerne Umgebungen von unseren Kunden. Ja, das ist eigentlich das, was ich so mitgeben möchte.
Tja, das kann ich so unterstützen, finde ich super. Und ja, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch das mal näher anzugucken, schaut gerne unten in die Shownotes rein. Da werde ich auch ein paar Sachen verlinken. Da werde ich auch den Link zu dem LinkedIn-Profil von Florian mit reinschmeißen, wenn ihr da mit dem in Kontakt treten möchtet. Ansonsten findet ihr zu dem ganzen Thema rund um Barracuda auch natürlich auf unserer eigenen Website einiges an Informationen. Und ja, dann freue ich mich natürlich, von euch zu hören auch. Wenn ihr uns was mitteilen wollt, habt ihr auch die Möglichkeit, über unseren Dienst Speakpipe uns eine Sprachnachricht dazu lassen. Ich sammle die gerade im Moment noch und irgendwann werde ich dazu mal eine eigene Folge machen. Bewertet uns, wo man uns bewerten kann, folgt uns, wo man uns folgen kann und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann hier heißt Blue Screen, der Tech-Podcast. Flo, Dankeschön und dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.